Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgesehene Predigttext, der steht bei Hebräer 4. Wir wollen hören auf den Vers 14. Wir haben einen großen Hohepriester, Jesus, den Sohn Gottes. Wir haben einen großen Hohepriester, Jesus, den Sohn Gottes. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diesen fantastischen Vers jetzt hinein in diesen Beginn der Passionszeit. Wir wollen in dieser Predigt noch einmal darüber nachdenken, was es bedeutet, dass wir dich zu unserem Hohepriester haben, Herr. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier in der Kirche ist, der vor den Geräten sitzt, der in einigen Tagen und Wochen diese Predigt hört, dass du ihn ansprichst in seiner Situation und dass er das ganz neu von dir vor Augen gestellt bekommt, dass du sein Hohepriester bist. Und dass das gelingt und dass das passiert, dass wir diese deine Stimme vernehmen für unseren Glauben, für unsere Nachfolge. Dafür brauchen wir dein Geleit und deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist für diese Predigt. Und so segne du selber, Herr, Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in der Theologie und auch in der Philosophie ist es ein großer, bedeutender Unterschied, ob irgendetwas existenzial ist oder existenziell. Vermeintlich nur ein Buchstabe, aber der macht einen großen Unterschied und das ist auch so. Es gibt existenziale Wahrheiten und es gibt eben existenzielle Wahrheiten. Also wenn ein Flugzeug in Kenia abstürzt und dabei 30 Leute sterben, man liest das so als Nachricht, dann ist das eine existenziale Wahrheit für mich. Ich lese das und 2 Minuten später habe ich es wieder vergessen. Wenn aber meine Tochter an Bord dieses Flugzeuges sitzt und gestorben ist, dann ist es für mich eine existenzielle Wahrheit, die mich in meiner Existenz berührt und trifft, dass ich merke, es hat etwas mit mir zu tun. Oder im Positiven gesprochen, wenn Sie lesen in der Zeitung, in Niedersachsen hat jemand 6 Richtige mit Zusatzzahl und hat 25 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Liest man, sowas kommt halt vor, super. Aber wenn Sie derjenige sind, der den Tippschein hat, dann ist diese existenzielle Wahrheit auf einmal eine ganz existenzielle, denn das ändert ihre Existenz komplett. Und so ist es auch in der Theologie. Nicht nur beim Lottospielen oder beim Flugzeugabsturz, so ist es auch bei der Theologie. Es ist das eine zu wissen, dass Christus auferstanden ist, zu hören, dass er sogar selber gesagt hat, oder es für meine eigene Existenz zu begreifen. Der ungläubige Thomas, der wusste von Jesus, dass der gesagt hat, ich werde auferstehen. Ihm hatten die Brüder, ihm hatten die Frauen verkündet, Jesus ist auferstanden. Existenziale Wahrheit. Aber erst als ihm Jesus begegnet, er seine Finger in die Wunde legen kann, da wird es ihm zur existenziellen Wahrheit, sein Leben komplett verändert. Und so ist es auch bei unserem kurzen Predigtvers hier. Dass Jesus der Hohepriester ist, das wissen wir. Jeder, der in der Bibel zu Hause ist, der sich ein bisschen beschäftigt hat mit Dogmatik, der weiß um diesen Satz, der weiß nicht vielleicht ganz genau, was der Hohepriester getan hat, was das alles bedeutet, aber dass das eine richtige biblische Aussage ist, dass es eine biblische Wahrheit ist, da würde jeder den Haken hintermachen. Aber was heißt es für uns? Und darum geht es nämlich hier. Hier steht nämlich wir. Wir, und da können wir unseren eigenen Namen, ich habe einen großen Hohepriester, Jesus, den Sohn Gottes. Und darum soll es in dieser Predigt gehen, dass ich versuchen möchte, dir und ihnen das noch einmal vor Augen zu stellen, welche existenzielle Bedeutung das hat, dass Jesus dein Hohepriester ist. Und so habe ich denn auch diese Predigt überschrieben, Jesus, unser Hohepriester. 4 Punkte. Erstens, Jesus, unser Hohepriester, der das Opfer für uns vollbracht hat. Zweitens, Jesus, unser Hohepriester, der den Zugang zum Vater für uns aufgetan hat. Drittens, Jesus, unser Hohepriester, der für uns Fürbitte leistet. Und Jesus, unser Hohepriester, der uns Barmherzigkeit schenkt. Jesus, unser Hohepriester, Jesus, mein Hohepriester. Das Erste, Jesus, unser Hohepriester, der das Opfer für uns vollbracht hat. Ich habe da eine Belegstelle mitgebracht, Hebräer 7, 27, da heißt es, Jesus hat es nicht nötig, wie jene Hohepriester täglich zuerst für die eigenen Sünde Opfer darzubringen und dann für die des Volkes, denn er hat ein für alle Mal getan, als er sich selbst opfert. Das Erlösungswerk Jesu Christi auf Golgatha, das ist das große Opfer, das gebracht worden ist. Im Alten Bund war es so, wie das hier in dem Text heißt, dass die Hohepriester im Alten Bund immer wieder in die Stiftshütte später, dass sie später in den Tempel gehen mussten und mussten immer wieder Opfer bringen, immer wieder, weil das Volk immer und immer und immer wieder sündigte halt. Und das war die theologische Zentralfunktion, die der Hohepriester innehatte, dass er hingegangen ist und dass er das Opfer für das Volk gebracht hat. Immer wieder bei den hohen Festen, vor allen Dingen aber auch am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, dem höchsten jüdischen Feiertag, wenn dann zwei Ziegenböcke geopfert wurden, einer für Jahwe, einer für Azazel, diesen Wüstendämon, der Teufel ist halt, der dann rausgeschickt wurde halt, aber der Bock wurde geschlachtet für Jahwe halt. Und dann wurde das Blut vom Hohepriester an den Gnadenthron gespritzt, einmal an diesem Tag, wo er nur einmal im Jahr eben ins Allerheiligste durfte halt. Das ist immer und immer wieder passiert, jährlich, aber auch die Opferungen sind natürlich fast täglich passiert im Tempel halt. Und der Hohepriester hat sie mit vollzogen. Das ist in Jesus zu Ende gegangen, denn er hat das einmalige Opfer gebracht. Wir müssen seitdem nicht mehr täglich oder wöchentlich oder monatlich oder jährlich irgendwelche Tiere schlachten, sondern Jesus hat sich selber zum Opfer dargebracht, so heißt es in Hebräer 9. Und dieses Opfer, weil es ja Gott selber ist, der sich hier opfert, das ist das Opfer, das alle Sünden tilgt für alle Ewigkeiten. Und das hat er nicht nur getan für seine Jünger, mit denen er damals gelebt hat, nicht nur für die Zeitgenossen damals in Israel, nicht nur für die Menschen, die damals um 30 nach Christus gelebt haben auf der ganzen Welt, sondern das hat es für alle Menschen getan, die vor ihm gelebt haben, für die Menschen, die noch leben sollten. Jesus hat das Opfer für alle Menschen vollbracht und eben auch für dich. Nochmal, dieses, was ich eben umrissen habe, diese allgemeine Wahrheit, dass das Kreuz für alle Menschen gilt, dass Jesus sein Leben gegeben hat als Opferlamm. Stimmt alles, wichtig, das zu wissen. Aber wichtiger ist, dass dieses Opfer für dich passiert ist, dass es eine existenzielle Wahrheit für dich ist. Für dich ist Jesus nach Golgatha gegangen. Wir werden nachher als letztes Lied singen, dieses Lied von Margret Birkenfeld, in Dillenburg die Tante Margret genannt wurde, immer halt nicht, die hat so viele Kinderlieder geschrieben, sei ein lebendiger Fisch, ja Gott hat alle Kinder lieb, die kennt ihr, denke ich halt, aber die hat ein ganz tolles Lied geschrieben, also die Kinderlieder sagen mir nicht so viel, aber das eine, für mich gingst du nach Golgatha, werden wir singen, Lied 88, für mich hast du das Kreuz getragen, für mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du dich schlagen lassen, für mich. Das ist die existenzielle Bedeutung für den Opfertod, den Jesus gestorben hat. Er hat es für dich vollbracht. Er hat an dich gedacht, an dich ganz persönlich, als er geschrien hat am Kreuz. Vergib ihnen ihre Schuld, sie wissen nicht, was sie tun. Für dich hat er da geschrien am Kreuz von Golgatha. Natürlich auch für mich, aber eben auch ganz speziell für dich. Das ist so wichtig. Und das möchte ich euch zu Beginn der Passionszeit noch einmal vor Augen stellen, dass ihr das wisst, was wir hier bedenken in diesen 6 Wochen. Dieses Leiden und Sterben Jesu Christi für dich. Nicht nur eine existenziale Wahrheit, eine existenzielle, darauf kommt es an, dass du das weißt und dass du das angenommen hast und dass du darin lebst und dass du davon auch Gebrauch machst. Ich meine, das ist nichts Neues, was ich euch hier erzähle. Jeder, der durch meinen Konfirmandenunterricht gegangen ist, der kriegt das immer, wenn wir über die Sakramente sprechen, auch eingehämmert. So, nicht nur, dass die Einsetzungsworte auswendig gelernt werden müssen, dass wir sprechen, was Sinn und des Abendmahls ist, sondern da müssen alle Konfirmanden, jeder Einzelne sagen halt, für wen ist denn Jesus gestorben? Ja, er ist für mich gestorben. Und woran denkst du, wenn du das Brot nimmst? Ja, dass Jesus für mich seinen Leib gegeben hat. Woran denkst du, wenn du den Wein trinkst? Dass er für mich sein Blut vergossen hat. Und nicht nur die Konfirmanden. Das kriegt ihr ja auch in unserer Abendmahlsliturgie immer wieder zugesprochen. Wenn wir hier zusammenkommen, und das werden wir das nächste Mal an Karfreitag wieder tun, jedes Mal, wenn ihr das Brot bekommt, Christi Leib für dich gegeben. Und dann beim Wein Christi Blut für dich vergossen. Jesus, unser Hohepriester, hat das Opfer für dich verbracht. Nochmal, das darf nicht allein dogmatische Wahrheit sein. etwas, was man kennt von Kindesbeinen auf, sondern das muss dir ganz klar sein. Das Kreuz hat aufs Engste mit mir zu tun. Das, was damals vor 2000 Jahren geschehen ist, ist ob meiner Schuld und Sünde passiert. Gott selber hat sich für mich zum Opfer gemacht, hat das Opfer für mich vollbracht. Jesus, unser Hohepriester, hat solches getan. Und das möchte ich dir in dem ersten Punkt noch einmal zusprechen. Jesus, unser Hohepriester, hat das Opfer für dich vollbracht. Ein zweites, was wir hören wollen über Jesus, unser Hohepriester, er hat den Zugang zum Vater für uns aufgetan. So heißt es in Hebräer 10, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er für uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. 4 Verse, die es in sich haben, aber wenn man sie zusammenfassen will, eben darauf, Jesus, der Hohepriester, hat den Zugang für uns aufgetan zum Vater. Im alten Bund ist es ja so gewesen, dass Adam und Eva in Schuld und Sünde gefallen sind und dass ihre Sünde ist der Zugang zum Paradies, ist der Zugang zum Vater versperrt gewesen. Ihre Sünde hat sie getrennt von dem lebendigen Gott. Der Weg war versperrt. In 1. Mose 3 lesen wir, Gott trieb den Menschen hinaus und er ließ sich lagern vor dem Garten Eden, die Cherubin mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Da kommt kein Sünder dran vorbei. Niemand kommt an diesen Cherubin vorbei. Keine Atommacht, kein reicher Mensch, kein niemand. Niemand kann diese Cherubin überwinden. Der Weg zum Vater ist zu. Das ist der Punkt gewesen. Und dann geht Gott einen neuen Weg in sich selber. Er kommt in diese Welt, weil er merkt, der alte Opfer kommt. Das wusste er nicht nur, nachdem es gescheitert war, sondern er wusste von Anbeginn, der funktioniert nicht. Sie können sich nicht selbst erlösen. Ich muss sie erlösen und ich selber muss ihnen diesen Weg wieder öffnen. Kein Mensch kann diesen Cherubim vorbei. Kein Mensch kann eine Tür öffnen, die Gott selber zugeschlossen hat. Er selber kann sie nur öffnen. Und das hat er getan in Jesus Christus. Er hat die Tür geöffnet. Und hat ihn zum Weg gemacht. Hier heißt es so wunderbar in diesen 4 Versen aus Hebräer 10, die er uns aufgetan hat als einen neuen, lebendigen Weg. Der neue, lebendige Weg, das ist nichts anderes als Jesus Christus. Er hat den Weg zum Vater aufgemacht. Jesus selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist nicht umsonst, dass das Wort hier oben hängt. Also als ich überlegt habe, welches Wort wir hier reinbringen nach der Renovierung, da haben wir tausende fantastische, großartige Worte in der Bibel. Aber nach meiner theologischen Einschätzung ist das genau das Entscheidende, dass Jesus eben der Weg ist, der lebendige Weg, keine tote dogmatische Wahrheit, kein toter dogmatischer Weg, nicht irgendeine Lehre, sondern lebendiger Weg, den wir gehen müssen, damit wir den Zugang zum Vater haben. Das ist existenziell, nicht existenzial wichtig, existenziell für dein Leben, dass du diesen lebendigen Weg gehst, dass du in Beziehung mit Jesus Christus stehst, damit du durch den Vorhang hindurch gehst. Das ist so ein Bild halt. Im alten Bund war es ja so, dass der Hohepriester nur einmal im Jahr vom Heiligen ins Allerheiligste gehen durfte. Da war der Weg auch ins Allerheiligste verborgen halt. Und dann musste er durch den Vorhang gehen. Und diesen Weg, den hat Jesus aufgemacht, symbolisch halt, durch seinen Opfertod. Deshalb zerreißt auch der Vorhang im Tempel, genau in dem Moment, wo Jesus stirbt. Das ist ein tiefes Zeichen. In dem Moment war das Hohepriesteramt des Judentums obsolet, hatte keine Bedeutung mehr. Weil das hohepriesterliche Amt Jesu ein für alle Mal den Zugang zu den Vater aufgemacht hat. Wenn, und das ist das Entscheidende, wenn wir unsere Schuld und Sünde vergeben, bekennen. Das müssen wir tun. Das ist kein automatisches Durchwinken des Heilandes, so nach dem Motto, habe ich jetzt gemacht, gilt für alle Leute, irgendeine Allversöhnungslehre, die ihre Lehre ist, sondern das ist die Voraussetzung. Nur diejenigen, die ihre Schuld und Sünde unter das Kreuz von Golgatha bringen. Nur für diejenigen ist der Weg zum Vater offen. Batz, für alle anderen ist er für Ewigkeiten geschlossen. Da geht niemand durch. Man muss unter dem Blut des Heilandes stehen, um den Weg des lebendigen Gottes zu gehen, um zum Vater zu kommen. Das ist entscheidend. So heißt es eben ja auch, weil wir denn, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Menschen, die nicht unter dem Blut stehen, die haben das Problem mit dem Cherubim, wie bei dem Auszug aus Ägypten. Diejenigen, die nicht das Blut des Lammes an ihren Pfosten hatten, die wurden der Erstgeburt entledigt, die sie hatten vom Tier, von ihren Kindern, von allen halt. Und so auch hier, wir haben nur dann Zugang zum Vater, wenn wir unter dem Blut Jesu stehen. Genauso wie der Hohepriester, der konnte nur ins Allerheiligste gehen, wenn der Bock geschlachtet war. Er hatte das Blut und mit dem Blut konnte er dann in das Allerheiligste und an den Gnadenthron, das ist der Deckel auf der Lade, wo die 10 Gebote drin gewesen sind, das dran spritzen zu sagen, anders konnte er nicht in das Allerheiligste gehen. Und so auch wir. Wir werden in das Allerheiligste, jetzt nicht in irgendeinen Tempel oder in irgendein Zeltheiligtum, sondern ins himmlische Jerusalem, nur einziehen, wenn wir unter dem Blut des Heilandes Jesus Christus stehen. Da werden diejenigen, die von euch schon lange im Glauben stehen, sagen, das wissen wir doch alle schon, das ist gar kein Thema. Mann, also heute hätte ich mir den Gottesdienst ja sparen können, halt nicht. Heute hat er ja nur so alte Wahrheiten wiederholt. Ja, das habe ich getan und Halleluja, wenn du so sprechen kannst, weil du sagst, das ist meine existenzielle Wahrheit. Aber falls heute Morgen Menschen unter uns sind, die diese existenzielle Wahrheit für ihr Leben noch nicht angenommen haben, die sagen, ich kenne das zwar alle, ich laufe hier auch mit hier im St. Martini-Betrieb oder in irgendeiner anderen Gemeinde halt, mache hier so mein religiöses Dasein, aber ich habe das selber noch nicht für mich angenommen, dass Jesus Christus wirklich mein lebendiger Weg ist, mein Herr und Gott, mit dem ich lebe. Dann darf ich dich nochmal aufrufen im Namen Jesu Christi. Lass es nicht nur eine theoretische Wahrheit sein, dass Jesus lebt, auferstanden ist und dass er dich retten will, sondern nimm es an. Lass dich reinwaschen von seinem Blut, damit du Zugang hast zum Vater. Das ist übrigens etwas, gegen das sich auch Menschen immer wieder wehren. Auch Menschen, die in der Kirche zu Hause sind. Wenn man dann in tiefe seelsorgerliche Gespräche hineinkommt, dann merkt man immer wieder, wie der Mensch sich ganz häufig wehrt dagegen, dass er Sünder ist. So nach dem Motto, ja, ja, ich weiß ja schon, dass Sünde vergeben wird, aber ich bin ja eigentlich okay. Ja. Also wenn ich so mein Leben betrachte und wenn ich dann so meinen Maßstab anlebe, dann gebe ich ihm noch eine 3+ und das wird ja reichen, dann schaffst du es ja. Nein, dein Leben ist Dreck durch und durch, nichts. Mein Leben ist Dreck, nichts. Wir sind Sünder, wir können nichts, wir haben nichts, wir kommen nicht vorbei in den Cherubim, der Zugang ist für uns zu. Wir sind, liebe Gemeinde, nicht deshalb Sünder, weil wir sündigen, weil wir sagen, wir diese, jene Tatsünde, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist unsere Grundnatur. Das muss man an dem Punkt auch nochmal sagen. Das ist unsere Grundexistenz. Wir sind Sünder. Egal, was wir tun in dieser Welt, da ändert an unserem Zustand nichts, gar nichts. Wir können unsere Staatsbürgerschaft in dieser Welt wechseln, wir können die Haarfarbe wechseln und färben, wir können sonst was tun, alles Mögliche. Aber eins können wir nicht, wir können nicht aus uns Sündern Heilige und Gerechtfertigte machen. Das können wir nicht. Das tut nur eins, das Blut Jesu Christi. Und das brauchen wir, um Zugang zu haben zum Vater. Und Halleluja, wir haben einen Hohepriester, der dieses Blut selber gegeben hat, der nicht einen Stier oder einen Ziegenbock oder eine Taube geschlachtet hat, sondern sich selber hat abschlachten lassen für uns, für dich, damit du Zugang hast zum Vater. Das hat Jesus für dich getan. Er ist dein lebendiger Weg. Und er hat für dich Wohnstätte bereitet im himmlischen Jerusalem. Das ist ja das Tolle unserer Kirche, dass wir symbolisch so ganz viel himmlisches Jerusalem hier bei uns in der Kirche haben. Also wenn ich mal langweilig predigen sollte, halt, ne, dann guck dann, wie gesagt, auf diesen Wort Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, sagt Jesus Christus, und dann habt ihr das Ziel bildlich vor Augen gestellt. Die Orgel stellt das himmlische Jerusalem dar, hier hinten,
die beiden Fenster,
wie es sein wird im himmlischen Jerusalem. Also egal, wo ihr hinguckt, da wisst ihr, wo geht euer Weg hin, wenn ihr mit Jesus geht, wenn ihr unter seinem Blut steht, ins himmlische Jerusalem, wo der Heiland Wohnstätte für mich bereitet. Nicht so ein dämliches Ferienapartment auf Mallorca, wo euch jetzt schon freut, was im Sommer sein wird. Nein, Wohnstätte mit dem lebendigen Gott. Er hat den Weg aufgemacht zum Vater, weil er unser Hohepriester ist, weil er dein Hohepriester ist. Das ist die existenzielle Wahrheit, die du wissen darfst. Der Weg zum Vater ist für dich offen, weil Jesus für dich gestorben ist und sein Blut vergossen hat. Ein drittes, was Jesus, unser Hohepriester, für uns tut, was er für dich tut, er leistet Fürbitte für dich. Wir haben eben einige mehr Verse aus dem hohepriesterlichen Gebet gelesen. Ich lese nochmal 4 Stück da einfach für das, was er macht. Denn das war im alten Bund so. Wenn der Hohepriester das Opfer gebracht hatte, wenn er ins Allerheiligste ging, dann hat er Fürbitte getan fürs Volk, für sein Volk. Der Hohepriester, das wird ausführlich berichtet, haben wir schon mal in Predigt drüber gehört, dass er diese große Brusttasche trug auf seiner Brust, wo dann diese 12 Steine waren, die ihn erinnern sollten halt an die 12 Stämme Israels, die er auf dem Herz trug. Und dann ging der Hohepriester hinein, der hat da nicht gebetet, allein für, was weiß ich, seine Frau, seine Kinder, die Enkelkinder, das Haus, irgendwie sonst was. Nein, er hat Fürbitte fürs Volk getan. Der normale Hohepriester und so auch Jesus, der wahre Hohepriester, er tut Fürbitte für uns und zwar für diejenigen, die zu ihm gehören. Nicht für die ganze Welt. Das sagt er mehrfach in dem hohepriesterlichen Gebet. Nicht für alle Menschen. Ganz klar ausgrenzend. Nur für diejenigen, die zu ihm gehören, die ihn als Hohepriester haben. Für die betet er Folgendes: Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie ich auch nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also im hohepriesterlichen Gebet geht es noch um vieles andere, aber ich möchte hier aus diesen 4 Versen 3 wichtige Punkte rausbrechen, wo du wissen darfst, wie Jesus, dein Hohepriester, für dich betet. Denn als erstes betet er für dich um Bewahrung vor dem Bösen, er betet zweitens um Heiligung im Wort und drittens um Freude. Ich will das ganz kurz nochmal anreißen, was das für dich bedeutet. Jesus bittet um Bewahrung vor dem Bösen. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sagt er, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Unser Leben ist vom Bösen angegriffen. Dein Leben ist vom Bösen angegriffen. Das sind Menschen, die wollen dir Böses. Die sind vom Widersacher gebraucht. Das sind Umstände, die wollen dir Böses. Deine Krankheit, all das kommt alles vom Widersacher. Dein Leben ist bedroht. Das ist vielen überhaupt gar nicht bewusst, in was für einer Bedrohung wir stehen. Denn der Widersacher will Zerstörung. Manchmal wird uns das bewusst, wenn wir auf die Kriege in dieser Welt gucken, halt, was alles passiert. Und ich sage euch ganz ehrlich, mir wird Angst und Bange um sein Treiben, halt, wenn ich höre, wenn jetzt geschrien wird, wir müssen kriegstüchtig werden, atomare Aufrüstung in Mitteleuropa. Der Widersacher spielt momentan seine Flöte halt und alle laufen so in der westlichen Welt hinterher. Ein Wahnsinn halt, ein Wahnsinn, der da passiert. Aber Gott sei Dank haben wir einen, der im Regiment sitzt und der Fürbitte für uns tut. Der bittet, dass er sagt, die meinen, bewahre du sie vor dem Bösen, das ist der Teufel hier, der Hoponeros halt, vor dem Bösen. Dazu ist Jesus gekommen, ist Wochenspruch diese Woche aus 1. Johannes 3 halt. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und er zerstört sie, indem er einfach betet zum Vater. Bewahre sie vor dem Bösen. Übrigens, das lehrt er uns auch beten, Vater unser, wenn wir gleich wieder zusammen beten werden. Letzte der 7 Bitten lautet, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gott sei Dank beten wir es nicht nur alleine, sondern da ist einer, der macht sich unser Gebet zu eigen und hat schon gebetet, bevor wir angefangen haben zu beten. Bewahre sie vor dem Bösen. Und wenn wir nachher den Segen empfangen, dann dürfen wir wissen, dass dieses Gebet auch Wahrheit geworden ist, dass wir geschützt vor dem Bösen gehen, egal was kommen wird. Er, Jesus, unser Hohepriester, ist da. Der Herr dieser Welt, er betet für dich. Das ist was Tolles zu wissen, wenn man Menschen hat, die für einen beten. Da bin ich immer wieder beschenkt, wenn Leute kommen, oh, Pastor Latzel halt, nicht? Das dürfen sie wissen, sind jeden Tag auf meiner Gebetsliste. Da bin ich beschämt und beschenkt durch. Das ist was Großartiges. Aber noch viel, viel großartiger für mich ist zu wissen, dass mein Hohepriester für mich Fürbitte beim Vater hält, um mich zu bewahren vor dem Bösen. Und das tut Jesus auch für dich. Er betet für dich.
dass du bewahrt bist vor dem Bösen, bei all dem Bösen, was um dich herum ist. Aber tut noch ein zweites, was ihr hier betet. Ihr bittet darum, dass der Vater dich heilige in der Wahrheit. Jesus ist ja selber die Wahrheit, wieder Johannes 14, dieses Wort, was hier steht. Aber es ist sein Wort. Heilig ist in der Wahrheit, dein Wort ist in der Wahrheit. Jesus bittet für dich beim Vater, dass du im Wort geheiligt wirst. Da müssen wir uns mal vorstellen, was Jesus da betet. Das ist das, was die Bibel ganz eindeutig sagt. Sonst sind ja nicht viele Gebete überliefert, die Jesus betet. Jesus betet viel. Aber das ist das hohepriesterliche Gebet, was überliefert wird. Und du sollst geheiligt sein im Wort. Dann ist die Frage, wie sieht es denn eigentlich mit deiner Bibellese aus? Das spreche ich eigentlich zu den falschen Menschen. Ihr seid Sonntagmorgen wenigstens im Gottesdienst, hört ihr es an. Aber wie sieht es mit deiner wöchentlichen Bibellese aus? Wenn Jesus bittet, heilige ihn, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Dann heißt das, ich übersetze das mal so ein Stück weit, ja, wenn sie denn im Wort sind, wenn sie in der Bibel lesen, wenn sie bibeltreue Verkündigung hören, dann heilige du sie, gib ihnen deinen Heiligen Geist, damit sie gestärkt werden in der Wahrheit in mir. Das betet Jesus für dich. Was heißt das für dich, für dein Bibellesen? Was heißt das für mein Bibellesen? Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Mein großes Predigervorbild Wilhelm Busch hat damit jede seiner Predigten begonnen. Wenn er den Predigtext verlesen hatte, war das sein Gebet. Der betet dann immer, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Darauf kommt es an, dass wir im Wort sind. Und Frage an dich, ich sage jetzt mal, existenziale Wahrheit, existenzielle Wahrheit. Wie ist es denn mit deiner Bibellese in dieser Passionszeit 2025? Was hast du denn vorgenommen für die nächsten Wochen? Machst du da irgendwie so ein Fastenkomiker-Zeugs irgendwie hier, was weiß ich, kein Handy benutzen oder kein Auto fahren oder irgendwelche Süßigkeiten, kannst du alles machen. Wichtig ist, Bibel lesen, übrigens nicht nur in der Passionszeit, sondern immer wieder ins Wort zu gehen, um da geheiligt zu werden. Wenn Jesus nochmal darum bittet, dann wissen wir, wie wichtig das ist. Wenn er den Vater bittet, bitte heilige sie, wenn sie in deinem Wort sind, wenn sie in mir sind halt, nicht? Dann wissen wir, was das bedeutet für unsere Bibellese. Aber es ist noch ein drittes, was er hier tut. Nicht nur Bewahrung von dem Bösen, nicht nur Heiligung im Wort. Die Freude. Nun aber komme ich zu dir und rede dieses in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Was für ein Hohepriester. Der hat für uns den ganzen Dreck getragen. Meine Schuld und Sünde, deine Schuld und Sünde. Hat er alles genommen, damit was passiert? Damit wir Freude haben. Jesus betet im hohepriesterlichen Gebet nicht, mach, dass sie dankbarer sind. Ich müsste dankbarer werden und du müsstest dankbarer werden. Er betet nicht, mach, dass sie dienstbereiter werden. Ich müsste dienstbereiter werden, du müsstest dienstbereiter werden. Er betet nicht, mach sie demütiger. Ich müsste demütiger werden, du müsstest demütiger werden. Er sagt nicht, sie müssten bekennender werden. Ich muss bekennender werden und ihr müsst bekennender werden halt nicht. Er sagt nicht, mach sie bußfertiger sind. Ich müsste bußfertiger sein, ihr müsstet bußfertiger sein. Er sagt auch nicht, sagt sie betender werden. Das sagt er auch nicht. Was, worum bittet er hier? Damit die Freude in uns ist. Der verlangt uns nichts ab, dieser lebendige Gott, sondern er bittet um Freude, damit wir die haben. Das ist entscheidend für meine Existenz, dass Gott für mich möchte, dass ich Freude habe. Das ist entscheidend für deine Existenz. Das ist Evangelium, Euangelion, fröhliche Botschaft, damit der Raff dieser Olaf Latzel, dass er sich keine Sorgen zu machen hat, sondern fröhlich lebt. Herr, schenke du ihm das. Ne? Ich komme zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Und der Heilige Geist ist eben derjenige, der die Frucht der Freude in uns bringt. Das ist das Wunderbare. Übrigens, Losung und Lehrtext heute, damit du nochmal genau siehst, wie Gott dir das nochmal ganz deutlich vor Augen stellt, wie wichtig das ist. Nicht Gott erfülle dich mit aller Freude, der Lehrtext Römer 15 halt, nicht? Die den Herrn suchen, dass das Herz sich derer freue, die den Herrn suchen halt, Psalm 105 als Losungstext. Da geht es auch wieder in beiden Texten um die Freude. Das ist das, was Gott möchte, dass wir uns freuen. Das ist sein hohepriesterliches Programm. Das ist sein Auftrag, warum er in diese Welt gekommen ist, alles getan hat. Er hat gelitten, er ist gestorben, er ist auferstanden, damit wir final Freude haben, wenn wir mit ihm im himmlischen Jerusalem sind. Wir haben nicht einen Gott, der da sagt, make America great again. Wir haben keine EU-Staaten, die sagen, wir brauchen atomaren Schutzschild und wir müssen da was weiß ich, wie viel Schulden machen. Wir sind auch nicht irgendwelche Despoten, die andere Länder angreifen. Nein, wir haben einen Gott, der für die Freude für uns möchte. Was ist das für ein Regierungsprogramm, unter der Königsherrschaft Jesu Christi unserem Hohepriester. Wahnsinn, er will die Freude für uns. Das wirklich, entschuldigt, wenn ich das so, jugendlich sage, zieht euch das richtig mal rein, was das heißt, wenn der Herr betet, betet er darum, dass wir Freude haben sollen, dass wir im Wort geheiligt werden und dass wir vor dem Bösen bewahrt sind. Da kannst du nur Gott loben und preisen und ihn anbeten. Und ein Viertes, was unser Hohepriester macht, er schenkt uns die Barmherzigkeit. So heißt es in den Versen nach unserem Predigtvers, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in dem Allen wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade. Nochmal, Thron der Gnade war der Deckel auf der Lade halt, den gibt es hier jetzt nicht mehr, sondern für uns ist das himmlische Jerusalem, es ist Gott selber, mit dem wir im Heiligen Geist Kontakt haben. Und dann heißt es, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnaden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Damit wir Barmherzigkeit und Gnade empfangen, wenn wir Hilfe nötig haben. Das schenkt uns unser Hohepriester. Der Hohepriester im Alten Bund, der ging nur einmal im Jahr, wie gesagt, ins Allerheiligste und hat dann versucht, durch sein Opferhandeln für das Volk Gnade und Barmherzigkeit zu erwirken, wo er nicht sicher sein konnte, ob das tatsächlich wohlgefällig angenommen wird. Aber wir dürfen sicher sein, wir dürfen hinzutreten, voller Zuversicht zum Thron der Gnade, weil Jesus für uns Barmherzigkeit und Gnade erwirkt hat. Und das ist eine der Grundeigenschaften, haben wir schon mal einen ganz eigenen Gottesdienst darüber gemacht, unseres Gottes, dass er barmherzig ist. Dass er barmherzig ist und dass er Barmherzigkeit schenken will. Ganz besonders dann, wenn du Hilfe nötig hast. Da ist Gott da, er schenkt dir Barmherzigkeit. Das möchte ich dir an diesem letzten Punkt sagen halt. Wenn du Hilfe nötig hast, geh zu deinem Hohepriester Jesus Christus. Er wird dir Gnade und Barmherzigkeit schenken. Du hast es zwar nicht verdient wie der verlorene Sohn, der da kommt zum Vater zurück, aber er wartet mit offenen Armen auf dich. Er will dir Barmherzigkeit schenken. Er verlangt natürlich auch von uns, wenn wir mit Barmherzigkeit beschenkt sind, dass wir Barmherzigkeit weitergeben halt, nicht? Also das ist auch wichtig. Deshalb sind wir Christen ja auch aufgerufen, Barmherzigkeit zu üben. Vielleicht bist du jemand, dem geht es momentan richtig gut, aber du hast Entscheidungen zu treffen in der nächsten Woche halt, nicht? Dann denk an die Barmherzigkeit und Gnade, die Gott dir gegeben hat. Und die gib weiter an deine Mitmenschen. Auch wenn die es nicht verdient haben, hast du auch nicht verdient, die Gnade und Barmherzigkeit des lebendigen Gottes, aber er schenkt sie dir. Das ist etwas ganz, ganz Großartiges, dass wir das wissen dürfen, dass uns Barmherzigkeit geschenkt ist. Dass der lebendige Gott, so heißt es ja dann wörtlich in diesem Wort, das Luther übersetzt mit Misericordias, dieses ein Herz für den Armen hat. Er hat ein Herz für mich. Nochmal, existenzielle Wahrheit, nicht existenzial. Das kann man tausendmal sagen, ja, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das ist so wunderbar, wie Gott beschrieben wird. Wenn es für dich nicht zur Wahrheit wird, hast du relativ wenig von. Aber wenn du das begriffen hast im Glauben durch den Heiligen Geist, dass Jesus dich lieb hat und dass er dir Barmherzigkeit schenkt, da kannst du nur eins machen, immer wieder neu hinzutreten zu diesem wunderbaren Hohepriester, der das eben tut, der dir Barmherzigkeit schenkt. Dass diese vier Punkte, die unser Hohepriester Jesus Christus tut. Erstens, der für uns das Opfer vollbracht hat. Zweitens, der für uns den Zugang zum Vater geöffnet hat. Drittens, der für uns Fürbitte leistet. Und viertens, der uns Barmherzigkeit schenkt. Möge dieses wunderbare Handeln Jesu Christi, unseres Hohepriesters, für dich ganz neu zur existenziellen Wahrheit werden. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.